بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Werk Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Und zwar waren wir stehen geblieben beim Thema die Minderwertigkeit der Dunya. Und dass diese Dunya vergänglich ist und dass der Genuss nicht ewig bleibt. Und daher soll der Mensch nicht alles ausgeben für die Dunya, aber nichts investieren in die Akhira. Er sagt zu den Gleichnissen der Welt, also Gleichnisse, die gegeben wurden, was ist diese Dunya? Die Wirklichkeit, damit wir es nachvollziehen, gehört die Aussage von Yunus ibn Ubaid, rahimahullah ta'ala. Er sagte, ich habe die Welt mit einem schlafenden Mann verglichen, der in seinem Traum sieht, was er hasst und was er liebt. Während er sich in diesem Zustand befindet, erwacht er plötzlich. Das heißt also, er sagt, diese Dunya ist wie ein Traum. Es dauert nicht lange, du wachst auf und befindest dich unter der Erde, befindest dich im Jenseits, in der Zwischenwelt Al-Barzakh. Und in diesem Traum, während du in der Dunya lebst, gibt es Sachen, die gefallen dir und es gibt Sachen, die gefallen dir nicht. Schicksalsschläge gibt es. Es gibt Freud und Leid, Trauer, Sorgen. Aber das alles wird ein Ende haben. Und deswegen, wenn du weißt, Barakallahu fik, dass dieses Leben ein Ende haben wird und dass du, Yawm al-Qiyamah, belohnt wirst, dann kannst du diese Welt ertragen. Und dann kannst du die Schicksalsschläge geduldig ertragen. Ähnlich ist die Aussage, die Menschen schlafen und wenn sie sterben, erwachen sie. Das ist also ein ähnliches Gleichnis. Es geht um das gleiche Prinzip, dass die Dunya so ist wie ein Traum, wie ein kurzer Schlaf. Und wenn du dann aufwachst, der Traum ist vorbei. Egal, ob es ein Albtraum war und so weiter, ist vorbei. Ob es ein schöner Traum war oder ein schlimmer Traum war. Es ist vorbei, du bist wach. Und so ist die Akhira. Das Leben ist vorbei. Du bist nun in der nächsten Welt. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Der Sinn davon ist, dass sie erst durch den Tod erwachen, während sie nichts mehr von dem in den Händen haben, worauf sie sich gestützt und worüber sie sich gefreut haben. Es wurde gesagt, dass Isa a.s. die Welt in der Gestalt einer alten, zahnlosen Frau sah, die mit allerlei Schmuck behängt war. Also eine sehr alte Dame, hat keine Zähne mehr, gar nichts mehr, aber sie hat sehr viel Schmuck. Er sagte zu ihr, wie viele Ehemänner hast du geheiratet? Sie sagte, ich kann sie nicht zählen. Er sagte, sind sie alle von dir gestorben oder haben sie sich alle von dir scheiden lassen? Sie sagte, nein, vielmehr habe ich sie alle getötet. Da sagte Isa a.s., elend über deine verbliebenen Ehemänner. Wie können sie an deinen vergangenen Ehemännern kein Beispiel nehmen? Wie bringst du sie einen nach dem anderen zugrunde? Und dennoch nehmen sie sich nicht vor dir in Acht. Also das ist ein anderes Gleichnis. Die Dunya bringt uns um. Die Dunya tötet uns. Und zwar sie tötet unser Jenseits, wenn wir in die Fallen tappen. Und wir sehen das, yani die Dunya, wir sind ja nicht die ersten Menschen in dieser Dunya. Wir haben die Völker gesehen, über die Allah gesprochen hat. Also gesehen im Sinne von, wir haben Wissen darüber. So wie Allah Azza wa Jal an mehreren Stellen sagt, Alam tara, hast du nicht gesehen. An-Nabi alayhi salatu wassalam hat nicht alles gesehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber gemeint ist, hast du nicht so viel Wissen, als ob du es mit den eigenen Augen gesehen hättest. Das heißt also, wir haben erkannt, dass Allah Azza wa Jal Völker vernichtet hat. Dass die Dunya diese Völker in die Irre geführt hat. Und trotzdem fallen wir rein. Das ist die Moral von diesem Gleichnis. Ibn Abbas radiallahu anh berichtete, am Tag der Auferstehung wird die Welt in der Gestalt einer grauhaarigen alten Frau herbeigebracht, mit bläulichen Augen, entblößten Zähnen und entstellter Gestalt. Sie erscheint den Geschöpfen und es wird gesagt, kennt ihr diese? Sie sagen, wir suchen Zuflucht bei Allah davor, diese zu kennen. Also wir wollen mit ihr nichts zu tun haben. Da wird gesagt, das ist die Welt, die Dunya, um deretwillen ihr miteinander gestritten habt, wegen der ihr die Verwandtschaftsbande abgebrochen habt, um deretwillen ihr einander beneidet und gehasst habt, und von der ihr euch habt täuschen lassen, dann wird sie in die Hölle geworfen. Da ruft sie, o mein Herr, wo sind meine Anhänger und meine Gefolgsleute? Er sagt, lasst ihre Anhänger und Gefolgsleute ihr folgen. Diese Aussagen, ob sie ganz authentisch überliefert wurden oder nicht, spielt jetzt keine großartige Rolle, denn wir wollen ja hier keine Gebote ableiten, aber es gilt im Islam oder bei den Gelehrten, wenn wir Überlieferungen haben, die vielleicht nicht ganz astrein sind, aber wir wollen das nur zum Untermauern von schon bereits authentisch überlieferten Themen benutzen, ist das erlaubt. Das nennt man Fada'ilu al-A'mal oder fi, also über das Thema At-Targhib wa Tarhib. Ja, also das Einladen, ja, beziehungsweise das Drohen, ja, dass wir uns in Acht nehmen. Da ist es nicht so schlimm, wenn wir erklären, dass diese Hadithe nicht ganz astrein sind, also diese Überlieferung von Ibn Abbas. Sehr oft wird über Ibn Abbas Dinge gesagt, die er gar nicht gesagt hat. Ja, aber auf jeden Fall, wie dem auch sei, die Moral von der Geschichte, das ist das Wichtige. Die Moral von der Geschichte lautet, Yawm al-Qiyamah werden wir es bedauern. Möge Allah uns davor bewahren. Und von Abu al-A'la wird berichtet, dass er sagte, ich sah im Traum eine sehr alte Frau, mit jeglichem Schmuck behängt, und die Menschen waren um sie versammelt, staunend, sie betrachtend. Da sagte ich, ich suche Zuflucht bei Allah vor deinem Übel. Sie sagte, wenn du Zuflucht vor meinem Übel suchst, dann verabscheue den Dirham, Silbermünze also. Also sage dich los vom Geld, vom Besitz. Heißt es, wir dürfen kein Geld verdienen? Das ist nicht damit gemeint, sondern du sollst Dirham nicht anbeten. Du sollst nicht leben wegen dem Dirham, sondern du nutzt den Dirham, um näher zu kommen zu Allah tabaraka wa ta'ala. Und einer von ihnen sagt, also von den Salaf, ich sah die Welt im Traum als eine alte Frau mit entstellter Gestalt, buckelig. Ja, also so, wie man eben früher einige Geschichten hört, ja, so wie auch im deutschsprachigen Raum, wenn man über Hexen redet und so. Ja, das war die Art und Weise, wie man früher die Menschen davor gewarnt hat. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass ältere Frauen etwas Schlechtes seien. Ja, möge Allah all unsere Schwestern bewahren und ihnen ein langes, gesundes Leben bescheren. Sondern es kann auch von mir aus ein älterer Herr sein, gebrüchlicher Herr, der keine Zähne mehr hat, also ein Mann. Es geht jetzt nicht darum, sondern es geht nur darum, es ist eine Person, hat Schmuck, es sieht gut aus, aber zerbrechlich. Am Ende hat diese Person keine Kraft. Und das ist eben der Aspekt. Hier vielleicht auch ganz kurz die Geschichte von Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, der im Traum gesehen hat, wie er rennt. Und hinter ihm ist eine Riesenschlange oder von mir aus Drache, irgendein Tier. Und er rennt und rennt und rennt und auf einmal sieht er einen gebrechlichen Mann. Und da sagte er diesem Mann im Traum, ja, also er hat das im Traum gesehen, da sagte er diesem Mann, hilf mir, bitte hilf mir, da ist eine Schlange, Drache, so ein Biest hinter mir her. Da sagte er, ich kann dir nicht helfen, renn weiter. Also ist er gerannt und gerannt und gerannt und gerannt und gerannt. Da sieht er diesen älteren Mann nochmal. Dann sagt er, bitte hilf mir, da ist dieser Drache, dieses Biest will mich verschlingen. Da sagt er, ich kann dir nicht helfen, aber geh auf diesen Berg, auf diesen Hügel, vielleicht kannst du dich retten. Auf jeden Fall, und da rennt er und rennt er und rennt er. Auf dem Berg hört er Kinderstimmen. Und er hatte ja eine Tochter, die ist gestorben, ja, damit wir das nicht zu lange machen, auf jeden Fall. Und sie hieß, wenn ich mich recht entsinne, Maryam oder Fatima, eins von beiden, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall rufen diese Kinder, Fatima, Fatima, komm raus. Und da sieht sie ihren Vater, sie ist mit 3 Jahren gestorben. Ja. Und sie sieht ihren Vater und dann macht sie zu dieser Schlange, zu diesem Drachen so mit der Hand und es kehrt zurück. Und da fragte Malik ibn Dinar seine Tochter, was ist diese Schlange, dieser Drache, was da, warum hat mir dieser ältere Mann nicht geholfen? Da sagte sie, dieser Drache, das sind deine schlechten Taten. Du hast ihn gefüttert durch Sünden. Und dieser schwache Mann, das waren deine guten Taten. Du hast ihn so schwach gelassen. Und hättest du nicht damals eine Spende gespendet, er hatte einigen Kindern ein Geschenk gekauft. Hättest du damals nicht eine Spende gespendet, hätte ich dich hier nicht retten können. Da ist er aufgewacht und er war damals nicht so praktizierend, er hat getrunken und so weiter, ja, Jahiliya-Leben, ja. Also hat er geduscht und so weiter, ist dann in die Moschee und wer war dort der große Imam? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, und hat sich dort hingesetzt, hat bei Al-Hasan al-Basri gelernt, bis Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, gestorben ist. Und wer wurde sein Vertreter? Derjenige, der die Menschen dann unterrichtet hat? Malik ibn Dinar. Was für ein Wandel. Das heißt also, diese Dunya ist eben, kann im Traum ebenso erscheinen als Warnung für dich. Von außen sieht es aus, da ist Schmuck, aber im Kern ist es etwas Schwaches. Dann sagte er, wisse, dass deine Zustände 3 sind. Ein Zustand, in dem du nichts warst, das ist die Zeit, bevor du existiertest. Bevor du geboren wurdest, bevor du überhaupt als Embryo gewachsen bist, warst du nichts. Das ist dein erster Zustand. Ein weiterer Zustand ist von der Stunde deines Todes an bis in die Unendlichkeit. Denn deine Seele hat nach ihrem Austritt aus deinem Körper eine Existenz, entweder im Paradies oder im Höllenfeuer, möge Allah uns bewahren. Und zwischen diesen beiden Zuständen gibt es einen mittleren Zustand, nämlich die Tage deines Lebens in dieser Welt. So betrachte dessen Ausmaß und setze es ins Verhältnis zu den beiden Zuständen. Dann wirst du erkennen, dass es im Vergleich zur Dauer der Welt nicht mehr ist als ein Augenblick. Was ist dieses Gleichnis? Seit wann gibt es die Welt? Aber Milliarden Jahre, oder nicht? Was sagen die Wissenschaftler, die Erde seit? Milliarden Jahre, oder nicht? Irgendwas. Milliarden Jahre. Nur die Erde. Und die Existenz war schon vorher. Also es gab ja vor Himmel und Erde Geschöpfe. Das heißt, wenn du dir diese Zeitspanne anschaust, Milliarden Jahre. So, und nach deinem Tod, wie lange geht's weiter? Al-Qiyama. Unendlich. Entweder unendlich im Paradies oder unendlich in der Hölle. Möge Allah uns bewahren. So, minus unendlich, also Allah Azza wa Jalla ist der einzige Urewige, aber natürlich die Geschöpfe vorher haben einen Anfang. Also nicht minus unendlich in der Vergangenheit, einzige Urewige ist Allah Jalla Jalalu. Aber also sehr lange, um nicht ewig zu benutzen, sehr, 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 sehr lange, Milliarden Jahre bevor du geboren wurdest und unendlich nachdem du gestorben bist, die 100 Jahre, wenn es 100 Jahre wären, was ist das für ein Verhältnis? Nichts. Das ist nur noch ein Moment. Wenn du in deinem Leben für eine Minute einen Schmerz hast, du lebst 100 Jahre, okay? 50 Jahre ohne Schmerz. Und dann kommt eine Minute ein Schmerz, und dann 50 Jahre ohne Schmerz. Jammerst du über diese Minute? Oh, ich hatte einen Schmerz. Oh, guck mal die Minute. Oh, der. Oder sagst, Junge, Alhamdulillah. Ja, mir geht's gut. Die Minute. Der Muslim schaut sich dieses Leben an im Verhältnis zur allgemeinen Zeit. Was du an Prüfungen hast, ist eine Millisekunde im oder sogar Nanosekunde im Verhältnis zu dem, was später ist oder zu dem, was vorher war. Das heißt also, schau dir die Dunya nicht aus der Froschperspektive, sondern aus der Vogelperspektive. Also den Strahl der Zeitgeschichte. Dann weißt du, okay, ich lebe in diesem Fleck, gerade in diesem Zeitstrahl oder Zahlenstrahl, aber das ist nicht das Ende. Das hat einen Vorteil, dass ich mir nicht vornehme, die Dunya zu sammeln, weil ich nehme sie ja nicht mit. Wie viel nimmst du mit von der Dunya? Wie viel? Nichts. Also selbst die Leichentücher, in denen du eingewickelt wirst, verwesen und vergehen. Selbst das nimmst du es mit? Akhira? Nein. Schau dir ein Grab nach, sagen wir mal, 30 Jahren. Knochen sind verwest. Kleidung gibt's gar nicht mehr. Je nach Art der Erde, schneller oder eben weniger schnell. Auf jeden Fall, du nimmst nichts mit. So, wenn ich weiß, diese Dunya werde ich nicht mitnehmen. Warum bin ich bereit, im Haram diese Dunya zu verdienen? Das macht keinen Sinn, oder? Wie ich immer gesagt habe, oder öfter, wenn du auf der Reise bist zu einem schönen Hotel und du bist jetzt auf einer Tankstelle, Raststätte. Wer sagt, mir ist mein Ziel egal, ich genieße mein Leben auf der Raststätte? Kein normaler Mensch. Jeder sagt, komm, wir wollen weiter. Aber es ist so schön hier, guck mal, hier gibt's Chips und hier gibt's, was für Chips, Junge? Da gibt's Menü morgens bis abends und Whirlpool, Sauna, was für Chips. So ist der Muslim, der Wachsame, du sagst ihm, guck mal, da gibt's so ein Resort und so. Was gibt's im Paradies, Maschallah, die Flüsse? Der ist gar nicht da. Aber derjenige, der sich nur die Dunya anschaut, der vergisst sein Ziel. Sollen wir gar nicht zur Dunya? Doch, du sollst zur Tankstelle. Du musst tanken gehen. Du kannst nicht einfach nonstop. Du musst tanken gehen. Aber es ist Unterschied, ob du so einen Boxenstopp hast oder dort übernachten willst. Für den Muslim ist die Dunya ein Boxenstopp und dann geht's weiter. Und zwar schnell und als Erster in die Zielgerade ins Paradies. Möge Allah uns das Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung bescheren. Wie auch immer seine Tage vergehen, in Schaden und Enge oder Weite und Wohlstand, so verhalten sie sich doch alle gleich. Deshalb setzte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam keinen Ziegel auf einen Ziegel und kein Schilfrohr auf ein Schilfrohr und er sagte, Mali walid dunya. Was will ich mit dieser Dunya? An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, Mali walid dunya. Was will ich mit dieser Dunya? Was soll ich mit dieser Dunya auf Anfang. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة قال يعني ماذا؟ عمل قيلولة قال يعني عمل قيلولة ثم راح وتركها. Mein Gleichnis und das Gleichnis der Welt ist nur wie das eines Reisenden oder jemand, der reitet eben, der unter einem Baum Rast macht, dann weiterzieht und ihn zurücklässt. Diesen Baum. Das war's. Boxenstopp. Einfach nur kurzer Halt. Nächster Halt. Al-Firdaus al-A'la. Möge Allah uns das erlauben. Und Isa a.s. sagte, Ad-Dunya qantaratun fa'buruha وَلَا تَعْمُرُوهَا. Die Welt ist eine Brücke. Überschreitet sie, bebaut sie nicht. Das ist immer, also das gleiche Prinzip. Du willst ins Dorf, in die Stadt und dort ist schön und alles. Jetzt kommt jemand und sagt, nee, ich bleibe auf der Brücke. Geht doch weiter, es geht weiter. Dort was? Nee, ich baue mein Haus jetzt auf der Brücke. Was für eine Brücke, Junge? Geh weiter, da ist es viel schöner. Das ist die Dunya. Die Dunya ist nur die Brücke zur Akhira. Dann sagte er, und einige von den Salaf pflegten zu ihren Gefährten zu sagen, kommt, ich will euch die Welt zeigen. Einige der Salaf gehen mit ihren Schülern oder also die sie kennen. Und er sagte ihnen, ich zeige euch mal die Dunya, kommt mit. Dann führte er sie zu einer Müllhalde und sagte, schaut ihr die Früchte, guck mal, seht ihr diese Früchte, die verschimmelt sind und vergammelt sind. Sieht ihr die Hühner, Reste? Sieht ihr Honig und Fett? Das ist die Dunya. Abfall. Das war's. Das ist die Realität. Am Ende, was bleibt übrig? Was bleibt denn übrig? Nichts. Du hast gegessen, du hast getrunken und so. Wo ist jetzt? Ist weg. Das ist die Dunya. Sie geht nicht mit dir mit zur Akhira. Außer natürlich die guten Taten. Ein weiteres Gleichnis wird von Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berichtet. Er sagte, mich erreichte vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte. Das ist jetzt eine Aussage von Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Er sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. Al-Hasan Al-Basri, ist das ein Sahabi? Sondern Tabi'i. Was bedeutet Tabi'i? Genau, der Tabi'i sah die Sahaba, aber nicht den Propheten, alaihissalatu wassalam. Also haben wir hier eine Lücke. Das nennt man in der Hadith-Wissenschaft Mursal. Also da fehlt der Sahabi. Und grundsätzlich erst einmal, solche Hadithe sind nicht authentisch. Erst wenn wir andere Überlieferungswege haben, die uns erklären, welcher Sahabi hier fehlt. Warum denn, bitteschön? Ist Hasan al-Basri ein Lügner? Hasha. Der ist gottesfürchtig, ein gewaltiger Gelehrter, aber es muss ja nicht sein, dass er es vom Sahabi gehört hat. Dann wäre es ja kein Problem. Wenn wir wüssten, Al-Hasan al-Basri hat es von einem Sahabi gehört, hat sich die Sache erledigt, weil die Sahaba lügen nicht. Und sind im Übermitteln der Hadithe die Besten. Aber es mag sein, dass Al-Hasan al-Basri es von einem anderen Tabi'i gehört hat. Dieser andere Tabi'i kann sein, dass er nicht so wissend war, dass er das nicht so richtig auswendig gelernt hat und so weiter. Es muss nicht unbedingt ein Betrüger gewesen sein, aber es kann sein, der hat es falsch verstanden oder so. Das bedeutet also, das ist ein Mursal-Hadith. Also wir können nicht sagen, es hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf jeden Fall gesagt. Aber wenn Al-Hasan al-Basri dieses Gleichnis nun erwähnt, wissen wir, dieses Gleichnis, daraus können wir profitieren. Noch einmal, wir dürfen Hadithe, die nicht ganz authentisch sind, in diesen Themen benutzen. Wir werden jetzt hier kein Gebot ableiten, das nirgendwo abzuleiten ist aus Koran und Sunna. Oder eine Glaubenslehre jetzt ableiten, die weder im Koran oder Sunna steht. Sondern es geht um was? Die Dunya ist vergänglich. Steht das im Koran oder nicht? Die Dunya ist nur Schmuck, ja, ist nichts Wahres. Fake also, das meine ich. Steht das in der Koran oder nicht? Und ist Sunna? Also. Deswegen dürfen wir sowas behandeln. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll. Ja, immer schön vorsichtig formulieren, denn der Prophet alaihi salatu wasallam sagte, wer über mich lügt, der soll sich auf seinen Platz in der Hölle vorbereiten. Das ist kein Spaß. Einfach so drauf losreden, der Prophet sagte, a.s.w., der Prophet machte, a.s.w. Also, er sagte, es heißt, dass er gesagt hat, mein Gleichnis, euer Gleichnis und das Gleichnis der Welt ist wie das einer Gruppe von Menschen, die durch eine staubige, öde Wüste gezogen sind. Als sie nicht mehr wussten, ob das, was sie bereits zurückgelegt hatten, mehr war als das, was ihnen noch blieb, ging ihnen der Proviant aus. Ihre Reittiere verendeten, sind gestorben. Und sie blieben mitten in der Wüste zurück, ohne Nahrung, ohne Lasttiere. Da waren sie des Untergangs gewiss. Während sie sich in diesem Zustand befanden, erschien ihnen plötzlich ein Mann in einem Gewand, von dessen Kopf Wasser tropfte. Sie sagten, dieser ist erst kürzlich aus fruchtbarem Land gekommen und er ist nur aus der Nähe hierher gelangt. Er tropft ja noch, ist ja noch nicht getrocknet. Als er zu ihnen kam, sagte er, O ihr Leute, worauf befindet ihr euch? Also was ist los? Sie sagten, auf dem, was du siehst. Also wir können nicht weiter. Er sagte, gebt mir eure Zusagen und eure Gelübde bei Allah. Da gaben sie ihm ihre Zusagen und ihre Gelübde bei Allah. Dann sagte er, O ihr Leute, Aufbruch. Also was soll das heißen? Folgt ihr mir? Kommt ihr mit? Versichert mir das, ja, dass ihr mitkommt. Ja, natürlich, wir kommen mit. Alles klar, kommt, los geht's. Aufbruch. Sie sagten, wohin? Er sagte, zu einem Wasser, das nicht ist wie euer Wasser. Und zu Gärten, die nicht sind wie eure Gärten. Da sagte der größte Teil der Leute bei Allah, wir haben dieses Wasser erst gefunden, nachdem wir glaubten, es niemals zu finden. Was sollen wir mit einem Leben, das besser ist als dieses? Also viele haben sich gefreut. Eine kleine Gruppe aber sagte, habt ihr diesem Mann nicht eure Zusagen und eure Gelübde bei Allah gegeben, ihm nicht zu widersprechen? Er hat euch in seiner ersten Aussage die Wahrheit gesagt. So wird er euch gewiss auch in seiner letzten die Wahrheit sagen. So zog er mit denen weiter, die ihm folgten, während der Rest zurückblieb. Das heißt, die meisten wollten gar nicht mit dem Propheten alaihissalatu wassalam, also das ist ja dieser Mann, ja, der tropft. Da kam ein Feind über sie und am Morgen waren sie entweder Gefangene oder getötet. Das ist die Dunya. Die Dunya ist der Feind mit Shayatin und was es alles darin gibt. Also das ist das Gleichnis des Propheten alaihissalatu wassalam. Er führt uns aus dieser Notsituation, dass wir nichts mehr haben, dass wir nichts mehr erreichen können in der Akhira. Also will er uns retten. Aber die meisten, möge Allah uns bewahren, wollen ihm nicht folgen. Dann sagt der Abschnitt über die Darlegung der wahren Natur der Welt, dessen, was an ihr tadelnswert ist und dessen, was lobenswert ist. Er sagt, viele Menschen haben die Welt pauschal tadeln hören, sodass sie meinten, damit sei auf diese vorhandenen Dinge verwiesen, die zum Nutzen erschaffen wurden. Also manche denken, nichts an der Dunya ist gut. Daher wandten sie sich von dem ab, was ihnen an Speisen und Getränken nützt. Also übermäßige Enthaltsamkeit, übertrieben. Allah hat jedoch in die Veranlagung gelegt, natürliche Veranlagung, dass die Seele sich nach dem sehnt, was ihr gut tut. Jedes Mal also, wenn sie sich danach sehnte, hielten sie sie davon ab. Man will heiraten zum Beispiel, nein, heirate nicht. Das ist Dunya und ja. Es gibt, wie im Christentum, Zölibat, also zumindest bei den Katholiken. Aber sowas gibt es ja auch unter den muslimischen Sekten, ja, dass sie sagen, Enthaltsamkeit. Aber jede Enthaltsamkeit, die der Art und Weise des Propheten alaihissalatu wassalam widerspricht, ist Bid'ah. Die drei Männer, die sich gegenseitig motiviert haben, der eine sagt, ich werde jeden Tag fasten, ich werde nie aufhören. Und der andere sagt, ich werde nie wieder schlafen nachts, ich werde ganz Nacht durchbeten. Und der andere sagt, ich werde nicht heiraten. Als der Prophet alaihissalatu wassalam das mitbekam, sagte er, was mich angeht, ich faste einige Tage und einige Tage nicht. Ich bete einen Teil der Nacht und einen Teil der Nacht nicht. Und ich heirate. Und wer nicht meiner Sunna, meiner Lebensweise folgt, gehört nicht zu mir. Also es gibt eine übertriebene Enthaltsamkeit. Also sie unterlassen das in der Annahme, dies sei die beabsichtigte Enthaltsamkeit aus Unwissenheit über die Rechte der Seele. So verhält sich der Großteil der Asketen, Zuhad, yani die Enthaltsamen. Sie taten dies nur aufgrund mangelnden Wissens. Wir aber sprechen die Wahrheit ohne Gefälligkeit aus und sagen, wisse, die Welt ist ein Ausdruck für vorhandene Dinge, an denen der Mensch einen Anteil hat. Sie ist die Erde und das, was sich auf ihr befindet. Die Erde ist der Wohnort des Niedrigen und was auf ihr ist, dient als Kleidung, Nahrung, Getränk und Ehe. All dies ist Futter für das Reittier seines Körpers. Also das Reittier bist du selbst, ja, also dein Körper. Du brauchst Futter, um weiterzugehen zu Allah tabaraka wa ta'ala, der zu Allah, dem Erhabenen, unterwegs ist. Denn er kann nur durch diese Dinge bestehen, so wie auch ein Kamel auf dem Weg zur Pilgerreise nur durch das bestehen kann, was es instand hält. Wer davon das nimmt, was ihn auf die vorgeschriebene Weise instand hält, wird gelobt. Also wenn du das nimmst, was dich aufrecht hält, was dich kräftigt, damit du zu Allah kommst, dann wirst du gelobt. Wer jedoch mehr als den Bedarf davon nimmt und von Gier umfangen wird, der fällt in Tadel. Also am Beispiel dieses Kamels, wird das überladen, bricht es zusammen. Sondern nimm so viel es tragen kann. gibst du ihm gar nichts, kein Wasser, kein Essen, gar nichts, bricht es auch zusammen, fällt tot um. Also weder null noch übertrieben, sondern so viel, wie es tragen kann, wie es nützlich ist für dich und für dieses Tier. Denn für Gier im Nehmen der Welt gibt es keinen berechtigten Grund, da sie vom Nutzen zum Schaden führt, vom Streben nach dem Jenseits ablenkt, sodass das Ziel verfehlt wird. Er gleicht dann jemandem, der sich nur darum kümmert, das Kamel zu füttern, ihm Wasser zu geben und ihm verschiedenfarbige Gewänder anzulegen, dabei aber vergisst, dass die Reisegefährten bereits weitergezogen sind. Das ist auch ein schönes Beispiel. Die Karawane, die ist weiter. Und der schmückt sein Kamel noch. Aber alleine wirst du nicht den Weg finden. Du brauchst die anderen. Also schreite mit den Reisenden zu Allah tabaraka wa ta'ala. So bleibt er in der Wüste zurück. Eine Beute für Raubtiere. Er und sein Kamel. Und ebenso gibt es keinen vernünftigen Grund, sich im Nehmen des Notwendigen zu kurz zu halten, denn das Reittier wird nur dann die Kraft zum Weitergehen haben, wenn es das zu sich nimmt, was es instand hält. Der richtige Weg ist daher der mittlere, dass man von der Welt nur das nimmt, was man an Weg, an Proviant für den Lebensweg benötigt, selbst wenn es begehrenswert ist. Denn der Seele zu geben, was sie begehrt, ist eine Hilfe für sie und die Erfüllung ihres Rechtes. Also das, was die Seele benötigt, ja, nicht im Übermaß. Jetzt gibt er einige Beispiele der Salaf, dass sie, wie sagt man, es sich gut gehen. Junge. Sie haben sich es gut gehen lassen. Das Deutsche. Sie haben es genossen. So pflegte Sufyan al-Thawri, der gewaltige Imam, rahimahullah, zu bestimmten Zeiten von guten Speisen zu essen und auf Reisen eine Süßspeise mitzunehmen. Also es ist nicht haram. Also, dass du gut isst, ist nicht haram. Natürlich jetzt nicht verschwenderisch. Du nimmst ein 20-Gänge-Menü, isst aber nur die Suppe. Ja, nee, das ist... Und schmeißt alles weg. Aber Allahumma barik, du kriegst die 20 Gänge... Allahi barik, mashallah. Ja? Und Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, hat zu manchen Zeiten gegessen, von den guten Dingen und sagte, wenn wir etwas finden, essen wir wie Männer. Und wenn wir nichts finden, sind wir geduldig wie Männer. Also wenn es Essen gibt, hau rein. Gibt es kein Essen, jammer nicht. Denn das kann passieren im Leben. Mal geht es dir besser, mal geht es dir nicht besser. Man soll auf den Lebensweg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten blicken, denn sie hatten weder Übermaß im Nehmen der Welt noch Nachlässigkeit gegenüber den Rechten der Seele. Und man soll auf den Anteil der Seele an dem Begehrten achten. Wenn ihr Anteil darin besteht, sie zu bewahren, sie aufrecht zu erhalten, sie zu verbessern und sie für das Gute zu beleben, dann soll man sie nicht davon abhalten. Wenn ihr Anteil an der Dunya also jedoch lediglich eine Begierde ist, die nicht mit den genannten Nutzen verbunden ist, dann ist dies ein tadelnswerter Anteil und darin liegt die Enthaltsamkeit. Also das Unnötige wegzulassen. Dann spricht er über Tadel von Geiz, Gier, Habsucht und Tadel und das Lob des Vermögens, über das Lob der Genügsamkeit und der Großzügigkeit und ähnliches. Er sagt, wisse, das Vermögen wird nicht an sich getadelt. Vielmehr tritt der Tadel aufgrund einer Eigenschaft des Menschen ein Und diese Eigenschaft ist entweder seine starke Gier danach oder dass er es auf unerlaubte Weise erwirbt oder es seinem Recht vorenthält. Also er gibt es nicht aus, wo er es eigentlich ausgeben müsste. Oder es auf unrechtmäßige Weise ausgibt und damit prahlt. Daher sagte Allah, innama amwalukum wa auladukum fitna. Euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Und in Sunan al-Tirmidhi wird vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, zwei hungrige Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden, richten nicht mehr Verderben an, als die Gier eines Menschen nach Besitz und Ansehen für seine Religion. Also Schaden für seine Religion. So wie Wölfe, die auf eine Schafsherde losgelassen werden. Wenn du gierig bist, gierig nach Besitz, gierig nach Ansehen, gibt es ein Massaker. Du wirst also dann ungerecht sein, um dieses Ziel zu erreichen. As-Salaf pflegten sich vor der Versuchung des Vermögens zu fürchten. Und Umar radiallahu an weinte, wenn er Eroberungen sah und sagte, Allah hat dies nicht von seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr ferngehalten, weil er ihnen etwas Schlechtes wollte. Und er hat es Umar nicht gegeben, weil er ihm etwas Gutes wollte. Subhanallah. So eine Selbstkritik. Wir wissen, in der Zeit von Umar radiallahu anh war die größte Expansion überhaupt. Und unter anderem Al-Quds wurde eingenommen. Er sagte sich, das hätte ja auch zur Zeit des Propheten passieren können, alayhi salatu wassalam. Oder zur Zeit von Abu Bakr radiallahu anh. Aber warum passiert es genau in meiner Zeit? Schaut, wie bescheiden Umar radiallahu anh war. Er hat nicht gesagt, ich bin halt, also Stratege. Ja, also ich hab's drauf. Ja, kann man nichts sagen. Ja. Er sagte, dass es nicht in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert ist oder in der Zeit von Abu Bakr radiallahu anh, heißt nicht, Allah hat ihnen etwas Gutes verwehrt. Er hat ihnen etwas Gutes weggenommen. Nein, nein. Und dass es in meiner Zeit passiert, heißt nicht, Allah hat mir was Gutes gegeben. Obwohl sicherlich Umar radiallahu anh einen gewaltigen Lohn haben wird, aber er ist selbstkritisch. Natürlich ist es auch mit die strategischen Fähigkeiten von Umar radiallahu anh, aber er will auf dem Boden bleiben. Er sagt, das ist eine Prüfung. Allah hat mir Tore geöffnet, die vorher nicht geöffnet wurden. Warum? Weil ich so toll bin. Weil es eine Versuchung ist. Es ist eine Prüfung. Also muss ich bescheiden bleiben. Yahya ibn Mu'adh sagte, der Dirham ist ein Skorpion. Wenn du seine Beschwörung nicht gut beherrschst, dann nimm ihn nicht. Kannst du nicht umgehen mit Skorpionen? Fass sie nicht an. Denn wenn er dich sticht, tötet dich sein Gift. Subhanallah. Man fragt ihn, was ist seine Beschwörung? Er sagte, ihn auf erlaubte Weise zu nehmen und an seinem rechtmäßigen Platz auszugeben. Er sagt, Geld ist wie ein Skorpion. Entweder du weißt, wie du diesen Skorpion packst, wie du ihn hebst, wie du ihn hinlegst, dann passiert nichts. Und so ist das Geld. Wie packst du das Geld? Wo fasst du an? Wo nimmst du es? Wo legst du es hin? Kennst du dich nicht aus? Vergiftet dich dieses Geld. Und er sagte, zwei Unglücke treffen den Diener wegen seines Vermögens bei seinem Tod. Man sagte, welche sind das? Er sagte, es wird ihm vollständig genommen und er wird vollständig darüber befragt. Subhana Rabbil Azim. Subhanallah. Dein Vermögen, dein Besitz bleibt dir nicht, haben wir gesagt. Du hast Häuser, Firmen, sucht euch aus, was ihr wollt. So, jetzt stirbst du. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Du nimmst nichts mit. Aber was beginnt jetzt? Woher hast du das Haus gekauft? Wie hast du das Auto gekauft? Was hast du mit dem Auto eigentlich gemacht? Wo bist du denn hingefahren damit? Hast du geprahlt? Das heißt, die Last bleibt, obwohl diese Dunya gar nicht mitkommt. Das ist zum einen die Warnung vor dem schlechten Umgang mit dem Vermögen und dem Besitz. Auf der anderen Seite wird aber Vermögen auch gelobt, nämlich wenn es richtig verdient wird und richtig ausgegeben wird. Er sagt, wir haben bereits erklärt, dass das Vermögen nicht an sich getadelt wird, sondern vielmehr gelobt werden sollte, denn es ist ein Mittel, um die Belange von Religion und Welt zu erreichen. Das Weltliche und das Religiöse. Allah, der Erhabene, hat es sogar als etwas Gutes bezeichnet. Und er sagte, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Und gebt den Unvernünftigen, also diejenigen, die mit Geld nicht umgehen können, nicht euer Vermögen, das Allah euch als Bestand gegeben hat. Also Allah hat es euch gegeben, damit ihr bestehen könnt, damit ihr leben könnt. Also er lobt es. Und Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, sagte, es gibt nichts Gutes an jemandem, der nicht beabsichtigt, Vermögen auf erlaubte Weise zu sammeln, um damit sein Gesicht vor den Menschen zu wahren, seine Verwandtschaftsbande zu pflegen und daraus sein Recht zu geben. Drei Pfeiler für den richtigen Umgang mit Vermögen. Was soll denn heißen, sein Gesicht zu wahren, damit du nicht bettelst, damit du nicht betrügst, hinterlistig Geld nimmst und dann ist dein Ruf am Boden. Abgesehen von der Sünde, Yawm al-Qiyamah, in der Dunya, oh nee, der pfuscht in seiner Arbeit. Oh, guck mal, darfst nicht mit dem Geld? Ja, Latif, ja Rabbi. Dein Ruf ist dahin, möge Allah uns bewahren. Abgesehen, wie gesagt, von der Strafe Yawm al-Qiyamah für Lügen, Betrügen und Klauen und so weiter. Das heißt also, warum verdienst du Geld? Damit ich nicht abhängig bin von den Menschen, damit ich nicht bettle. Zweitens, um seine Verwandtschaftsbande zu pflegen. Subhanallah. Warum arbeitest du? Damit meine Verwandtschaft, damit es ihnen besser geht. Subhanallah. Nicht nur mir. Ich möchte ein Grund sein, dass es meiner Gesellschaft besser geht. Natürlich lebe ich selbst, aber ich vergesse nicht die Gesellschaft. An allererster Stelle die Verwandten. Und drittens, dass man die Rechte gibt. Was für Rechte? Zakat, Unterhalt und so weiter. Also die Sachen, die du ausgeben musst. Ein anderer sagte, die Salaf pflegten Wohlstand als Hilfe für die Religion anzusehen. Das ist jemand, der wirklich sagt, ich möchte meine Akhira bauen durch Dunya. Deswegen sagt man, ni'ma al-malu salih 'inda ar-rajul as-salih. Oder al-mar'a, beides, yani rajul, Person. Wie gut ist schönes Geld oder ja, gutes, wie schön ist gutes Geld bei guten Menschen. Er ist gut, Das heißt, er wird das Geld richtig verdienen und richtig ausgeben. Möge Allah ihm die Tore der Versorgung öffnen. Und Sufyan, rahimahullah, sagte, das Vermögen ist in unserer Zeit die Waffe der Gläubigen. Subhanallah. Heutzutage auch. Damit du dich beschützt vor der Abhängigkeit. Wenn wir uns anschauen, die Länder, je entwickelter die Länder, umso unabhängiger sind sie, oder nicht? Wenn ein Land von der Weltbank abhängig ist, dann gute Nacht. Die sagen dir, guck mal, das Gesetz änderst du bitte so und diese Sache, die gefallen. Junge, wir wollten eigentlich nur, wir brauchen Geld, um unsere Ärzte zu bezahlen, die Beamten zu... Ja, bitte. Wie viel wollt ihr? 2 Billionen, 5 Trillionen, was wollt ihr? Ja, wir brauchen ja unsere Beamten, müssen. Wir haben jetzt kein eigenes Geld, weil ihr uns 100 Jahre lang, über 100 Jahre macht ihr immer noch, beklaut habt, ja, und uns gefesselt habt mit Verträgen, die 1000 Jahre gehen, ja. Wir dürfen weder unser Salz verkaufen, wie wir wollen, wir dürfen nicht einkaufen, wo wir wollen, ihr müsst aus Frankreich kaufen. Ansonsten habt ihr Probleme. Vertraglich bis, wenn es geht, bis Yawm al-Qiyam. So, und jetzt, da ihr uns gefesselt habt, sagen wir, okay, aber dürfen wir auch, wo es billiger? Nee. Und Qualität kannst du dann vergessen, weil du musst ja bei mir kaufen. Auf jeden Fall. So, aber wir brauchen jetzt, ja, okay, gerne. Wie viel wollt ihr? Aber könnt ihr mal das ändern hier, dieses Gesetz da und dieses Gesetz da? Und natürlich vieles davon, was nicht mit dem Islam konform ist. Nee, entschuldigt, das ist unsere Religion. Oh, kein Problem, kein Problem. Aber dann sag mal, winke, winke zu den Milliardenhilfe. So werden die Länder erpresst. Das heißt also, wir brauchen Geld. Wir brauchen Muslime, die investieren. Wir brauchen Muslime, die Arbeitsplätze schaffen. Das brauchen wir. Deswegen leb nicht nur für dich. Allah hat dir die Tore der Versorgung geöffnet. Rette einige Familien, indem du ihnen irgendwie einen Lebensunterhalt, du sollst nicht jeden Tag spenden, wie, ihr kennt ja die Geschichte, ja, oder dieses Sprichwort gibt's im Arabischen, aber glaube auch im Deutschen. Gib mir nicht jeden Tag einen Fisch, sondern bring mir bei, wie ich angle. Gibt's im Deutschen oder nicht? لا تطعمني سمكة وإنما علمني الصيد ولا لا. Auf jeden Fall, das heißt, es geht nicht darum, dass du jeden Monat gibst. Nee, sondern versuche jemanden einen Arbeitsplatz zu finden oder eben zu geben. Damit, wenn die Muslime stärker werden finanziell, und deswegen heißt es auch, ein arabisches Sprichwort, la yakunu ra'yuna, wie war das? La yakunu min ra'sina hatta yakun at-ta'am min fa'sina. Unsere Entscheidung wird erst dann aus unserem Kopf, aus unserem Gedächtnis kommen, wenn unsere Nahrung von unserer Axt kommt, also von dem, also wenn wir selbst anbauen. Ja, und das ist ja heute, jedes Land will al-iktifa dhati, ist was? Also dass ein Land unabhängig ist, ja, wirtschaftlich, landwirtschaftlich, Gas, ja, klingelingeling, ja, und so weiter und so fort, ja, Strom, ja, diese Unabhängigkeit in Sachen IT, Bauteile, jeder redet heutzutage von diesen seltenen Erden und so weiter. Und jedes, das ist ja normal. Sowas ist normal. Ja. Und wenn du das nicht in deinem Land hast, gehst du an Grönland und nimmst es weg. So einfach ist das. Ja. Die Quintessenz der Angelegenheit ist, das Vermögen gleicht einer Schlange, die Gift und Gegengift in sich trägt. Ihr Gegengift sind ihre Nutzen und ihre Gefahren sind ihr Gift. Wer ihre Nutzen und ihre Gefahren kennt, dem ist es möglich, sich vor ihrem Übel zu hüten und ihr Gutes hervorzuholen. Also die Dunya, Vorteile und Nachteile. Wer kann mit der Dunya umgehen? Wer das trennt, das ist Nutzen, das ist Schade. Was ihre Nutzen betrifft, so teilen sie sich in weltliche und religiöse. Ich denke, dann machen wir inshallah an dieser Stelle, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala, das nächste Mal weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Tore der Versorgung öffnen im Halal. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns vor den Versuchungen der Dunya bewahren. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.